Herzlich willkommen zum Farmcast.
Folge 57, Kuhstall. So, wir sind zurück mit einer neuen Themenreihe, und zwar die Milchviehhaltung. Wir sprechen über den Stall bis hin zum Milchprodukt. Und in der heutigen Episode befassen wir uns mit dem Milchviehstall und welche Anforderungen an solch ein Gebäude gestellt werden, um den Kühen ein optimales Zuhause zu bieten. Und mit dabei wieder Peter.
Hallo und herzlich willkommen zum Farmcast. Ja, ich bin die Woche auch wieder mit dabei. Ich bin zwar halb geschmolzen oder weiß ich nicht, weil bei den Temperaturen momentan, es ist ja wirklich grenzwertig, also hier auch bei uns selbst in Bayern, ich glaube im Norden ist es ja noch schlimmer.
Ja.
Dann komme ich ja schon zum Thema, ich steige heute mal selber ein, wie war meine Woche. Mhm. Es gibt eigentlich gar nicht so viel mehr zu sagen. Nachdem wir die Graserernte ja letzte Woche abgeschlossen hatten, haben wir ja die Woche nicht so viel gemacht, weil ganz einfach bei den Temperaturen wie momentan kannst du eigentlich dich draußen gar nicht aufhalten. Also,
ja, ist ja, so.
Wir machen halt jetzt so ein bisschen alles, was man ein bisschen in der Werkstatt machen kann und zu Hause im Hof, ja, ein bisschen sauber machen und so weiter. Wir waschen momentan zum Beispiel Silos, das kann man ansprechen. Ist vielleicht ganz interessant.
Okay.
Wir haben ja die Maisernte dann wieder im September, irgendwann geht die ja bei uns los, es sei denn, der Mais vertrocknet komplett und wir müssten schon früher ernten, aber in der Regel, ich denke mal, bei uns sollte das doch klappen, dass wir im September wenigstens eine halbwegs normale Ernte einfahren beim Mais. Ja, die Silos dafür müssen vorbereitet werden, wo der Mais eben gelagert wird. Wie kann man sich das vorstellen? Das ist im Endeffekt eine Betonplatte mit außenrum drei Wänden, ne? Nach vorne ist sie offen, dass man reinfahren kann, heißt auch deswegen so Fahrsilo. Und die werden jedes Jahr ja mit Silage befüllt, danach wird eine Silofolie abgedeckt, habe ich ja schon mal erklärt, wie ein Sauerkraut wird es ja im Endeffekt luftdicht verschlossen und gärt dann und stellt sich dann damit halt in einem bestimmten pH-Wert zur Haltbarkeit ein, wie beim Sauerkraut, genau, und die Silos, die, wenn das Silo draußen ist, machen wir die sauber, wir waschen die praktisch mit einem Hochdruckreiniger raus, um die ganzen Schmutz und die Restsilage, die sich an der Wand festhängt, rauszubringen und dann streichen wir die mit Bitumen, also bei uns sagt man umgangssprachlich Silolack, ja, und das ist im Endeffekt so eine schwarze Bitumenfarbe, die man aber streichen kann mit einem Roller und also mit so einem Roller, wie man auch im Haus zum Beispiel streicht, bloß ein bisschen gröber und die ist ziemlich, zähflüssig und dicht, wie Bitumen halt ist, also eine ziemlich zähe Masse. Und die macht dann das Ganze wieder dicht, ja, also das ist das eine und macht eben auch, der Beton wird da auch ein bisschen angegriffen durch die Säure von der Silage und macht, verschließt da eben auch die Poren und macht halt auch die Wände wieder glatt, damit man es gut luftdicht verschließen kann und damit die Wände halt auch sauber sind und die Silage auch dann im Nachhinein wieder sauber ist, genau. Stehen wir momentan dran, aber das können wir momentan nur morgens machen, zwischen 9 und 12 ungefähr, weil nachmittags
das ist ja, das Bitumen ist ja auch dunkel, ne? Das heizt sich ja, dann auch auf, ne?
Ja, momentan waschen wir ja noch.
Oh, okay.
Ja, aber selbst da ist momentan einfach bei, 35 oder 38 Grad, ist einfach unmöglich.
Wobei wir jetzt noch sagen müssten, wir wollten ja eben aufnehmen, dann musstest du nochmal wegspringen. Was war los, Peter?
Ach so, ja, jetzt kurz vor der Aufnahme. Wir waren eigentlich schon kurz davor, auf den Record-Button zu drücken, ne?
Ja.
Ich musste gerade nochmal los, weil mein Biogasmotor sich gemeldet hat. Ich bekomme da ja eine Meldung auf mein Handy. Also der, zum einen ruft er einfach an. Das geht, also wie wenn man jemanden anklingelt. Das geht einfach darum, dass wenn der nachts mal anruft, dass ich auch aufwache, ne? Weil von so einer SMS-Meldung, das kennt ja jeder selber, das ist meistens nur ein kurzer Ton, da wache ich halt nachts auch nicht auf, wenn mal was ist. Und dann bekomme ich eine SMS, dann stand eben da, dass ein BAKW eine Störung hat, also einer von den Motoren. Ja, und ich war gerade noch draußen und der ist jetzt wegen Hitze, hat sich der jetzt mal verabschiedet. Ich habe ihn jetzt mal ausgelassen und jetzt warte ich mal noch eine Weile.
Der braucht auch mal eine Pause, ne, bei der Hitze.
Ja, genau. Und hofft dann, dass jetzt am Abend zu dann irgendwann das Ding wieder, wenn es ein bisschen kühler wird, dass ich das wieder ganz normal anlassen kann, den Motor, und dass er wieder die Nacht dann über normal durchläuft und kein Problem mehr macht, weil, ja, es ist, ich sag mal so, das ist wie am Feld draußen auch bei so einem Motor. Es sind halt da Temperaturen zwischen 650 und 700 Grad am Auspuff. Und der, wenn halt dann irgendwie ein Problem hat und es wird noch heißer, dann kann es halt dann auch mal passieren, dass so ein Ding mal anfängt, es brennen. Ne? Ich meine, so ein Grümmer ist ganz normal, dass er glüht. Das ist ja beim Auto auch so oder beim Traktor auch so. Wenn man dem unter Leistung fährt, was er mit dem Biogasmotor macht, dann glüht halt einfach so ein Grümmer auch mal. Ne? Das ist auch okay. Aber ja, das war vorhin schon einfach zu heiß und deswegen hat er gesagt, ich mache jetzt mal aus. Und dann war ich draußen, musste mich natürlich erstmal umschauen und nach den Rechten sehen, dass auch wirklich da kein Problem ist. Ja, aber jetzt bin ich ja wieder da. Jetzt nehme ich auf und danach gucke ich dann wieder, wie ich dabei
fahre.
Genau. Oder ich gucke mal in die Röhre. Ja, was bei Farmcast, gibt es noch was Neues, Thorsten?
Ja, aufgrund von Nachwuchs kann es in der nächsten Zeit mal zu einer spontanen Auszeit geben von Farmcast, ne?
Ja, genau.
Ja, aber danach sind wir wieder frisch und munter zurück. Wie lange die Pause sein wird, das kann man jetzt noch nicht so absehen. Das wird sich, glaube ich, dann, wenn es soweit ist, dann zeigen, aber...
Ja, wir wissen auch noch nicht ganz genau, wann es soweit ist, ne? Aber
ja, genau.
Wie es halt eben beim Nachwuchs so ist, da kann man halt auch nicht immer alles genau planen. Aber wir sagen ja auf jeden Fall nochmal bei Twitter Bescheid, was ja eigentlich unser Hauptkanal ist, wo wir Informationen raushauen. Ja, vielleicht bringen wir es auch irgendwie auf die Homepage, dass wir da einen kleinen Disclaimer reinmachen, dass wir mal kurz in Babypause sind. Sagen wir's, nennen wir es mal so, oder? Ja.
Ja,
aber wir kommen auf jeden Fall wieder zurück und das bekommen wir dann auch mit. Aber ja, ist ja, denke ich, verständlich, dass es jetzt im Sommer einfach irgendwann mal sein kann, dass wir mal ein paar Wochen nicht da sind, oder Thorsten?
Ja, genau. Noch was, letzten Freitag war Mondfinsternis.
Ah, ja, genau, stimmt. Habe ich gar nicht so mitbekommen, da habe ich geschlafen.
Ja, genau. Ich war draußen, habe mal Bildchen gemacht. Das Interessante war ja, dass der Mond hinter die Erde gewandert ist, sozusagen. Und ich glaube, so in erst 105.000 Jahren ist es erstmal wieder so weit, dass Sonne, Erde, Mond und Mars in einer Linie stehen. So eine Mondfinsternis gibt es alle 4 Jahre. So eine, ja, also mit, ja, so einem Blutmond. Können wir ja bei Instagram mal Bildchen posten davon. Vom Mond und vom Mars. Und
ja, genau, du hast ja welche geschossen, habe ich ja schon gesehen, ja.
Genau, dass man mal sieht, wie das so ausschaut. War ganz interessant auf jeden Fall.
Dann hast du noch was Aktuelles aus den Nachrichten hier. Gerade auch zum Thema Klima und Dürre und Hitze.
Ja, es gibt Ernteausfälle in Deutschland von bis zu 70%. Also
habe ich ja schon immer wieder angesprochen jetzt in den letzten Folgen eigentlich, ja.
Und ob das ein Vorbote des Klimawandels ist, das ist halt die Frage, ne? Und die Ereignisse werden sich halt in Zukunft einfach häufen. Das ist halt nun mal so. Und das haben halt Wissenschaftler ja auch gesagt, dass ich das mal feststellen kann, dass sich das jetzt so im Laufe der Jahre immer öfter häuft. Ja, und der Bauernverband fordert halt 1 Milliarde Euro Hilfe und es müsse steuerfreie Risikoausgleichsrücklagen geben. Und Vertreter von Bund und Ländern haben sich dazu am Dienstag bei einem Dürregipfel in Berlin über die folgende Trockenheit für den deutschen Landwirte beraten. Was dabei rauskommt, das werden wir ja, glaube ich, dann noch irgendwann mal erfahren. Denke ich. Winzer müssen auch häufiger bewässern. Borkenkäferplage in Österreich gibt es ja mittlerweile auch schon. In Bayern tauchen die auf. Also die Trockenheit führt halt so einfach zu einer verschärften Situation. Auch so, was Schädlinge angeht. Das ist natürlich nicht so toll.
Ja, absolut. Ich meine, Borkenkäfer ist ja nichts Neues. Das hatten wir ja hier in der Fichte vor über 10 Jahren schon. Wir haben ja selber keine Fichte eigentlich mehr, weil der Borkenkäfer ja alles zerfressen hatte damals. Genau, also Borkenkäfer, aber der hat halt das mit der Trockenheit, das gefällt ihm, glaube ich, ganz gut, soweit ich das jetzt mal beurteilen kann.
Ja.
Ja, gut, man, das ist natürlich, ja, also das mit der Trockenheit ist definitiv eine Sache, die, ja, einige negative Sachen auf jeden Fall mit sich bringt. Alle anderen freuen sich vielleicht, dass sie ins Freibad gehen können oder ans See. Ich meine, da bin ich jetzt nicht so der Typ dafür, weil ich genug draußen bin das Jahr über.
Ja.
Ich bin mal froh, wenn ich mich ins Schatten stellen kann, auf jeden Fall. Aber ja, es bringt halt auch die negativen Seiten einfach, dass viel in der Natur kaputt geht, definitiv.
Ja.
Merkt man im Moment auch wieder ganz stark, dass einfach unser Breitengrad nicht unbedingt dafür ausgelegt ist, solche Dürrephasen mit dieser Hitze einfach auch dann irgendwo zu stemmen.
Ja, da muss sich die Natur auch ein bisschen umstellen dann, ne?
Ja.
Ja, noch ein kurzes Ding vielleicht. EU-Urteil zur Genschere CRISPR oder CRISPR-Cas9-Verfahren. Ist so ein Genthema einfach. Das können wir vielleicht irgendwann mal ein bisschen genauer diskutieren. Finden wir sehr interessant, ne? Da geht es ja von der klassischen Züchtung über die normale Gentechnik bis halt diesem CRISPR-Cas9-Verfahren. Ja, die EU hat den Einsatz eigentlich, also dass man es verwenden kann, eigentlich an sich blockiert. Ist jetzt, man mag sehen, wie man will, ne? Andere sagen halt, wegen Klimawandel und sowas müsste man da vielleicht was machen. Und Wir hatten ja DSGVO und jetzt hier das hier, wo die EU sich so ein bisschen, weiß ich nicht, haben wir so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ins Ausschießt oder so, ne? Aber das lässt sich gut diskutieren, das Thema.
Ja, wir wollen es auch hier gar nicht so viel drauf eindiskutieren, weil wir haben das im Vorgespräch jetzt gerade schon gemerkt, dass wir uns da stundenlang drüber unterhalten können. Aber ja, du hast ja gerade schon angesprochen, die EU hat es jetzt auf jeden Fall als Gentechnik oder als Genveränderung im Endeffekt ja so deklariert, ne? Kann man eigentlich so sagen.
Ja.
Und somit ist das jetzt eigentlich auch ja, nicht erlaubt, das so einzusetzen, würde ich jetzt also für die Pflanzenzüchtung, ne?
Mhm, genau.
Beziehungsweise ja, als Gentechnik eingestuft, sagen wir mal so.
Ja.
Genau.
Aber da sprechen wir wann anders mal drüber.
Genau, wollte ich mal auch sagen.
Müssen wir schauen, dass wir in die Pötte kommen, und zwar
genau.
Über den Milchviehstall geht es ja heute.
Nicht, dass wir hier versehentlich eine 2-Stunden-Folge machen.
Ja, genau. Unsere Kollegen von Zugfunk haben es wieder geschrieben. Die haben ja mal davon gesprochen, dass wir fertig sind, bevor wir überhaupt angefangen haben.
Ja, die haben uns auf Twitter auch geschrieben eben und haben uns einen Kommentar hinterlassen. Und zwar, jetzt bekommen die Hörer den Farmcast-Podcast doch noch dazu, Themen tiefergehend zu besprechen.
Wir haben darauf geantwortet, vielleicht schaffen wir auch irgendwann mal die 2 Stunden. Obwohl wir eher so die 20 Minuten, dann hängen wir halt dann noch so ein paar Nuller dran oder was.
Ja, genau. Aber ist ja schön, wenn das so gut ankommt, dass wir, wie wir es mit der Digitalisierungsthemenreihe jetzt angefangen haben, dass das so gut ankommt, wenn wir da tiefer reingehen. Und das ist jetzt auch das Ziel, definitiv auf jeden Fall mal in der 2. Staffel jetzt das so weiter zu verfolgen.
Ja, und viele Grüße jetzt an den Zugfunk.
Ja, Zugfunk. Ja, danke für das Kommentar auch.
Ja, ja. Mal reinhören.
Ja. Jetzt kommen wir mal zum Thema, sonst sind wir wirklich bei 2 Stunden, bevor wir mit dem Thema anfangen.
Nein. Also Milchviehstall, ja? So. Peter, wie sieht ein Kuhstall von außen aus? Erklär uns da mal auf.
Hier. Also meistens ist das eigentlich so ein riesengroßes Dach, was man meint, das geht über die ganze Welt so ungefähr. Okay. Von außen, ja, also eigentlich ist nur meistens das Dach sehr ähnlich. Meistens ist es ein rotes Dach auf dem Stall. Und von der Außenwand her gibt es da ganz verschiedene Systeme. Also früher hat man ja alles noch gemauert, und da war es ja so, dass man möglichst alles zugemacht hat, alles Fenster und jedes Lüftchen, wo irgendwo reinkommt, am besten noch mit Papier zu machen, dass auch wirklich keine Luft mehr in den Stall kommt. Also war definitiv früher so.
Aus welchem Grund?
Zum Zeit von meiner Oma und Opa, genau.
Ja, aus welchem Grund?
Keine Ahnung, vielleicht wollten es die Personen warm haben oder die hatten Angst gehabt, dass draußen aus der Luft irgendwie das Unheil kommt, ich weiß es nicht.
Okay, ja.
Ja, also dann kam irgendwann das Ganze ein bisschen leichter gebaut, dann ist man eigentlich weg vom Mauerwerk hin zum Holz, zur Holzbauweise.
Mhm.
Oft auch dann mit solchen Sandwich-Platten, so nennt man die. Das sind Platten, die hinten und vorne oft halt mit Metall, und dazwischen ist ein Schaumstoff als Isolierung.
Mhm.
Ja, kennt man dann. Sandwich-Platten kann man auch mal googeln.
Ja, so Aluminium, sowas, ne? Und dann
ja,
so,
genau. Genau, und dazwischen ist so Isolierung.
Ja.
Und dann hat man die irgendwie überall hingebaut, aufs Dach und an die Seitenwände, und der Rest war dann aus Holz, und dann hat man trotzdem noch geguckt, dass alles schön zu ist und nichts offen ist und keine Frischluft reinkommt, so ungefähr, weil man wollte es ja warm haben als Bauer im Stall. Ja? Also das, sowas nennt man Warmstall. Und dann irgendwann kamen die Kaltställe auf, da waren wir eigentlich so mit einer der früheren, die sowas gebaut haben. Wir haben ja 96 unseren Stall gebaut, und da ist man eigentlich immer weiter weg gegangen von geschlossenen Außenwänden, von geschlossenen, komplett geschlossenen Dächern, sondern möglichst viel Luft reinzubringen, möglichst viel Frischluft in den Stall zu bringen. Natürlich muss man auch aufpassen, im Winter bei minus 20 Grad gefriert dann natürlich dann auch alles ein, aber da komme ich gleich nochmal dazu. Genau, dann hat man gesagt, okay, man muss ja gucken, die Kühe brauchen ja Luft. Ich meine, wenn da in so einem Stall 60 oder 100 Kühe drin sind, ja, die haben ja auch ihre Wärme, die sie abgeben wollen, ja, gerade im Sommer, muss man echt gucken. Und ja, genau, da kam dieser Kaltstall, nennt man das eigentlich, und mittlerweile die modernen Ställe, die sind ganz offen, also die haben mittlerweile oft außen jetzt so ein, wie soll ich sagen, Curtain nennt man das, also es ist im Endeffekt so ein Vorhangssystem, ein intelligentes Vorhangssystem. Ja, also wenn es ganz offen ist, ist nur ein ganz grobes, grobmaschiges Vogelnetz da. Da geht es einfach nur darum, dass nicht 1000 Vögel im Stall rumsitzen. Das ist ein ganz grobes, eigentlich ist dann der Stall außenrum komplett offen, ja, also nach außen hin. Aber wenn es dann eben kälter wird oder wenn Wind kommt, dann gibt es eben zwei verschiedene, dann entweder zieht sich dann ein feinmaschiges Netz hoch, also um den Wind zu blockieren, aber trotzdem noch die frische Luft reinzubekommen. Und das Letzte ist dann, gerade im Winter, geht dann ein Curtain hoch, so nennt man das. Das ist im Endeffekt ein Vorhang, ein Plastikvorhang, der dann hochgeht und dann eigentlich nach außen die Wand verschließt. Ja, genau. Okay. Um dann keine Luft, keine Zugluft mehr reinzukriegen, genau.
In der Folge hast du mich mal aufgeklärt, dass Kühe eher es kalt mögen.
Ja, genau. Also eine Kuh hat lieber minus 20 Grad als plus 20 Grad. Also ja. So kann man es eigentlich mal beschreiben, ja.
Und wieso gibt es dann einen Warmstall? Warum wollten dann die Landwirte den Stall warm halten, wenn es die Kühe eher kalt halten? Hat das irgendwie?
Ja, was heißt da warm halten? Ja. Im Endeffekt, im Winter natürlich wollten sie ihn warm halten, weil das den Landwirt natürlich nicht friert, ne? Also eigentlich ist das der Grund. So hat es auch mein Vater immer beschrieben. Der hat gesagt, Warmställe werden für den Landwirt gebaut, so ungefähr.
Ah, okay.
Ne? Also so sehe ich das auch, also von meiner Meinung nach. Und das ist auch, die modernen Ställe sind auch nicht mehr so. Die modernen Ställe sind ganz offen, da ist wirklich halt nur noch da, wo es sein muss, zu.
Dass halt frische Luft reinkommt und alles zirkuliert und so, ne?
Genau.
Da fühlen sich die Kühe ja dann auch wohler.
Richtig. Und wenn wir schon bei dem Thema Zirkulation und Frischluft sind, was man auch in so einem Stall eigentlich immer findet, was in den modernen Ställen Standard ist und auch in den älteren Ställen dann immer mehr nachgerüstet wurde, sind riesengroße Ventilatoren.
Ja, das habe ich auch schon öfter gesehen, ja.
Genau, die hängen da an der Decke, um eben die Luft in Zirkulation zu bringen, um kühle Luft reinzubringen.
Genau, damit die Luft nicht steht, das kennt man ja vielleicht auch in einem Büro oder zu Hause, wenn da kein Windchen geht, so ein Ventilator erwärmt ja an sich nicht die Luft, sondern bläst die warmen Luftpolster durch die Gegend und weg, ne? Und dann hat man das Gefühl, es ist kühlenden Effekt.
Dann sind wir auch schon eigentlich beim Thema, wie ist der Stall von innen aufgebaut, ne?
Ja.
Ja, genau. Bleiben wir mal beim Thema Ventilator, die hängen dann da vielleicht rum. Und was auch mittlerweile oft, gerade spreche ich jetzt eben gern an, weil man momentan eben die Hitzewelle hat, mittlerweile werden auch immer mehr solche Kuhduschen eingesetzt, werden immer mehr installiert, hatten wir jetzt auch vor ein paar Jahren schon mal installiert, das habe ich mal gemacht. Das sind praktisch Schläuche oder Düsen, die die Wasser ganz fein zerstäuben.
Ja? Ist das so ähnlich so wie so Sprinkleranlagen, die in Häusern verbaut sind?
Richtig feiner Wassernebel praktisch.
Das haben manche Produktionshallen, ne? Wenn die Luft so trocken ist, dann haben die auch so einen Nebel, der da raussprüht.
In der Richtung kann man sich das vorstellen. Da dazu dann noch den Ventilator, kann sich auch jeder Mensch vorstellen, wenn man die Haut nass macht und stellt sich neben den Ventilator, ist das natürlich der beste kühlende Effekt, den man haben kann. Mhm. Und das versucht man da jetzt auch immer mehr reinzubekommen, ne? Genau, und dann hat man ja die Aufstallung, also ich kann es mal erklären, wie es bei uns ist und sag ich mal auch, wie es wahrscheinlich die meisten haben, also Aufstallung nennt man praktisch das, alles, was für die Kühe als Einrichtung, sag ich mal, da ist. Ja, also zum einen hat man natürlich vorne das Fressgitter. Das ist der Futtertisch, ist in der Mitte meistens oder oft im Stall, gibt auch außenliegende Futtertische, aber ich erkläre es jetzt einfach mal, dass er in der Mitte liegt. Bei uns liegt er da in der Mitte vom Stall. Da können die Kühe dann in das Fressgitter rein zum Fressen eben, ne? Und in dem Fressgitter kann man die Kühe, also eigentlich die ganze Herde auch fixieren. Also da, das ist im Endeffekt nur ganz einfach, die Kuh kann da eigentlich frei raus und rein, ne? Das ist so eine Art Eisenstab, der rumklappt, ne? Und wenn die Kuh drin ist, dann ist sie halt drin, kann sich trotzdem frei bewegen eigentlich, ne? Und kann dann eben fressen. Und das kann man auch verriegeln, deswegen bleibt sie auch noch frei, aber sie kommt halt mit dem ganzen Kopf nicht mehr raus, ne? Genau, und das braucht man halt ab und zu, wenn man eine Untersuchung bei den Kühen macht, wenn der Tierarzt da ist. Oder wenn man auch mal eine Medikamentenbehandlung machen muss und so weiter. Oder wenn man die Kühe begutachten muss, wenn man sich mal umgucken muss, damit die nicht alle kreuz und quer in den Stall rumrennen, fixiert man die eben da auf dem Fressgitter, weil dann stehen alle nebeneinander. Was machen.
Ja, ist das Fressgitter, hat das jede Kuh so sein eigenes Fressgitter, so in die Richtung, oder?
Das ist eher so eine
wie so eine Box, oder wie?
Nee, überhaupt nicht. Das ist einfach ein Eisengestell, was sich durch den ganzen Stall einfach zieht, ja.
Okay,
und die Kühe können einfach nebeneinander sich hinstellen und jede Kuh hat schon seinen eigenen, sein eigenes Gitter, wo sie mit dem Kopf durch kann. Die stehen trotzdem alle frei nebeneinander. Und das wollte ich jetzt eben auch gerade sagen, warum braucht man sowas? Weil die ganzen Kühe ja frei sich bewegen können in dem Stall, ne? Also mittlerweile sind die Ställe ja eigentlich fast alles Laufställe, so nennt man das. Da können sich die Kühe den ganzen Tag frei bewegen. Also die können zum Fressen gehen, wann sie wollen. Die können in die Liegebox gehen, wann sie wollen. Ja? Oder einfach nur durch die Gegend laufen, wann sie wollen. Und eben bei einem Melkroboterbetrieb können sie auch dann zum Melken, wann sie gehen wollen. Da kommen wir ja gleich noch dazu. Was ich jetzt gerade schon angesprochen habe, das Thema Liegebox. Ja? Wie kann man sich das vorstellen? Da ist es eher so, wie du eben auch gerade schon gefragt hast, da hat jede Kuh eigentlich seinen eigenen Liegeplatz. Ja, ist auch zur nächsten Kuh immer abgetrennt. Und die sind alle so nebeneinander. Also das sind lauter solche Boxen, die sind dann oft mit was Weichen oder in der Regel mit weichen Stroh oder irgendwas Weichen eingestreut, dass die Kuh auch richtig entspannt da drin liegen kann, wieder kauen kann und sich total entspannt chillen kann. Genau. So nennt man das. Das ist dann die Liegebox. Was hat man noch drin? Ich habe das schon mal angesprochen, dass eine Kraftfutterbox oft drin steht, wo sich praktisch die Kuh ihr Müsli holen kann, ja. Also ihre Getreidemischung, die sie auch eigentlich zur freien Aufnahme hat, hat aber nicht mehr jeder Stall. Gibt auch verschiedene andere Systeme. Bei uns ist es eben so, wir haben zwei Kraftfutterboxen, so nennt man das. Da kann die Kuh rein, wird durch ihr Halsband, was die Kuh trägt, erkannt. Dann weiß die Kraftfutterbox ganz genau, welche Kuh ist gerade da und bekommt dann die zugeteilte Ration, bekommt sie dann praktisch nach Gewicht halt eben ausgegeben. Ne? Das, aber da kommen wir in der Fütterungsfolge, denke ich mal, nochmal ein bisschen genauer drauf.
Eine Frage vom Roman war ja, der hat uns ja viele Fragen gestellt, da war eine dabei, welche Maschinen kommen speziell für die Milchviehhaltung zum Einsatz, weil wir anscheinend in einer Folge nur über Melkmaschine gesprochen haben.
Ja, ich meine, da könnte man jetzt stundenlang drüber reden, welche Maschinen das da alles zum Einsatz kommen, aber ich bleibe jetzt mal dabei bei Maschinen, die im Stall eingesetzt werden, ja?
Mhm.
Also natürlich der Futtermischwagen, das hat auch der Roman angesprochen, hat er extra nochmal nachgefragt, was das eigentlich ist, so ungefähr. Mhm. Den kann ich ja mal kurz hier beschreiben. Wobei da auch besser in der Futterfolge dann nochmal ist, da wie das Futter gemischt wird und so. Im Endeffekt ist ein Futtermischwagen, bei uns ist es ein Wagen, da schmeiße ich meine ganzen Komponenten rein, also die Silage wie Gras und Mais, dann kommt Stroh mit rein oder Heu und so weiter.
Ist das wie eine Art Schubkarre oder wie?
Nee, das kommt alles mit dem Schlepper zum Beispiel rein. Oder
okay.
Der hat hinten dran eine Fräse, hat unser. Wir können da auch einfach rückwärts ans Silo hinfahren und können das einfach einfräsen. Ja, ist so eine ganz große Fräse mit so Fräsmessern dran. Und
die sozusagen einfach, die Silage abfräst sozusagen.
Genau, fräst es ab und fräst es direkt in den Wagen rein. Und in dem Wagen, warum der auch so Mischwagen heißt, sind zwei große Metallschnecken, gibt es verschiedene Systeme. Bei uns sind es eben zwei große Metallschnecken, die das Futter einfach mischen. Also da kommen alle Komponenten einfach kreuz und quer rein und dann mischt er das einfach ganz langsam durch. Die laufen halt, am Schlepper hängt er dran und die laufen dann halt ganz langsam, diese Schnecken laufen immer im Kreis und mischen dadurch halt das Futter einfach durch, damit es eine homogene Mischung wird, damit jede Kuh dann eben auch das gleiche Futter bekommt, die gleiche Futterration. Mhm. Ja, und mit dem Futtermischwagen fahren wir dann in den Stall rein und können dann auch das Futter dann am Futtertisch einfach praktisch rauslassen und dann können die Kühe sich das holen, wann sie wollen, also wenn die zum Fressen gehen wollen, können die immer frei zum Fressen gehen, wann sie wollen.
Das heißt, der Stall ist so groß, dass du mit dem Schlepper reinfahren kannst?
Ja, auf jeden Fall. Der Futtertisch, der ist, was hat denn der, bestimmt 4 Meter Breite, gibt es auch breiter oder ein bisschen enger. Genau, das ist einfach so ein Betondurchfahrt, auf dem man durch den Stall fahren kann und da sind dann links und rechts ist dann praktisch das Festgitter, wo die Kühe sich dann einfach den Kopf rausstrecken können und dann fressen können.
Ah, okay.
Mhm. Und was es sonst noch für Maschinen gibt, nochmal zum Kommentar vom Roman, ich meine, das gibt so viele, aber ich kann mal noch ein paar ganz interessante ansprechen.
Mhm.
Es gibt mittlerweile zum Beispiel auch schon viele Roboter, außer den Melkroboter, gibt es auch schon ganz viele andere Roboter im Stall. Zum Beispiel einen, der von selbst einfach losfährt und das Futter wieder ranschiebt. Ne? Das
Futter liegt, Roboter oder wie?
Ja, genau. Das Futter liegt ja einfach oben frei. Einfach da, auf der Betonplatte oder auf dem Trog halt, ne? Und ist nach vorne hin offen. Also und der Kuh hat ja praktisch die Eigenschaft, dass sie grast, ja? Also die steckt den Kopf rein und schiebt das Futter hin und her und vor und zurück und nach links und nach rechts und frisst dann wieder ein bisschen was, dann schiebt sie wieder übrigens rum, ist ganz natürlich so, ja?
So eine natürliche Fräse sozusagen.
Ja.
Mischfräse.
Und, ja, die mischt halt immer durch und sucht sich halt das Beste raus, so ungefähr. Und dadurch schiebt sie natürlich das Futter auch immer weiter weg. Und dadurch, dass die Kuh nicht weiter nach vorne kann, muss man das Futter wieder an die Kuh hinbringen, ne? Weil sonst schiebt die es einfach weg und dann irgendwann kann sie nichts mehr fressen, weil nichts mehr da ist. Und weiter vorne liegt dann noch was, ne? Und dann kommt so ein Roboter, der schiebt es dann einfach wieder ran. Der fährt dann selbstständig da am Futtertisch entlang und schiebt es dann wieder zur Kuh hin oder zu den Kühen halt ran, dass sie wieder hinkommen und fressen können. Genau. So kann man sich das vorstellen. Oder es gibt auch noch andere Roboter zum Beispiel. Genau, was ich gerade noch ansprechen wollte, das Thema Entmistung. Ja, da gibt es auch ganz verschiedene Systeme. Da gibt es auch diesen Spaltenboden, ja, also da kackt eine Kuh einfach und es fällt dann einfach durch Ritzen, durch Löcher durch in den Güllekanal.
Na, Peter.
Und
das sagt man doch jetzt nicht so.
Ja, was soll ich sagen?
Die Kuh hinterlässt Spuren.
Ja, die kackt ja einfach auch, wann sie Lust hat.
Mistet dort. Ja. Nicht nistet, sondern mistet.
wenn die Kuh Mist hat, dann liegt es ja da auch rum. Und dann gibt es auch verschiedene Roboter, die das dann eben alles wieder sauber machen.
Geliert.
Ja. Und diese Roboter fahren dann da auch durch den Stall und machen praktisch wieder alles sauber.
Ja, okay.
Genau.
Ja, da kommen wir nachher nochmal drüber. Da habe ich auch noch ein paar Fragen dazu. Ja,
genau.
So, da bist ja Profi im Thema Mist, oder?
Ja, genau. Ja. Ja, jetzt haben wir das Thema eigentlich schon ein bisschen angesprochen. Geräte, Maschinen, ja. Möbel. Was kann man noch so sagen? Ja, im Endeffekt kann sich die Kuh frei bewegen, kann frei fressen, kann sich hinlegen, wann sie will. Dann kommen wir zum Thema Melken.
Nochmal grob, bevor wir hier weiterspringen, irgendwie so, ja, welche Anforderungen müssen beim Kuhstall erfüllt werden? Vielleicht auch gesetzlich oder sowas? Oder ist man da frei? Oder anders formuliert, was muss ein Stall vorweisen, um ein Kuhstall zu sein? Also, weiß ich nicht. Du hast von Bodengittern gesprochen, Melkanlage, ja. Weiß ich nicht.
Wir sind ja hier in Europa und da kann ja keiner machen, was er will. speziell in Deutschland. Es gibt ja für alles eine Regelung und genau bestens ist natürlich alles festgelegt, auch bei den Kühen. Okay. Und da geht es zum Beispiel damit los, dass diese Bodengitter nur ein bestimmtes Maß haben dürfen, was der Abstand ist, dass da keine Kuh durchfällt oder so.
So ähnlich wie bei der Banane, die muss eine Krümmung haben, weil sonst keine richtige Banane oder
was. Das ist keine Banane. Und dann gibt es natürlich auch dann zum Platzangebot genaueste Vorgaben. Eine Kuh muss ein gewisses Maß an Platz in einem bestimmten Alter haben. Habe ich jetzt hier nicht alle Zahlen da, aber dafür gibt es alles Vorschriften, wie viel Platz das haben muss, wie groß so eine Liegebox eben auch sein muss. Ja. Es gibt auch Regelungen zum Beispiel, wie viele Kühe maximal auf bestimmten Raum sein dürfen. Und es muss auch praktisch jede Kuh muss einen Fressplatz haben. Also es darf nicht so sein, auch wenn sie sich frei bewegen können. Die können ja eigentlich alle gehen, wann sie wollen. Aber es muss trotzdem sein, wenn alle gleichzeitig fressen wollen, dass auch alle gleichzeitig fressen können. Das ist zum Beispiel auch eine Regelung. Genau, und da gibt es ganz verschiedene Regelungen eben auch.
Sozusagen Kuhstall made in Germany. Engineering for Kuh.
Genau. Ja.
Okay. Wie kommt die Kuh zum Beispiel zur Melkanlage? Habt ihr eine Melkanlage oder wie sieht die aus?
Ja,
wie
muss ich das vorstellen?
Ich weiß ja nicht, vielleicht machst du es ja noch von Hand, weil so ein Schemel mit so einem Dings und hockst dich davor jeden Früh.
Würde ich jetzt halt so beschreiben.
Bist du nicht so der Melke-Peter?
Nee, ich mach das jetzt nicht mehr so, wie du es gerade beschrieben hast, also.
Okay.
Nee, würde ich jetzt nicht so sagen. Also bei uns ist es auch so, dass wir haben einen Melkstand, so nennt man das.
Ja.
Da können immer praktisch 6 Kühe hintereinander gleichzeitig rein, beziehungsweise das auf 2 Seiten. Also sind es insgesamt 12 Kühe. Und dann dann kommen da immer 12 Kühe praktisch rein und dann kann ich die melken mit einer Melkmaschine natürlich. Das hat dann jede Kuh seine eigene Melkmaschine dran. Und natürlich mache ich die zuerst dann sauber, die Kuh, also das Euter zuerst sauber. Und dann muss ich vormelken, um zu gucken, also die ersten paar Tropfen Milch praktisch da überprüfe ich. Die prüfe ich praktisch dann erstmal, ob das alles passt, ob da die Kuh nicht krank ist oder die Milch halt irgendwie was hat, so ungefähr.
Und dann, macht dir Spaß?
Ja, natürlich. Und dann komme ich mit der Melkmaschine einfach dran, die hänge ich dann an die Kuh hin. Ja, und dann ist die irgendwann fertig. Und dann geht sie wieder raus und dann kommen die nächsten 6 beziehungsweise auf der anderen Seite dann auch wieder die nächsten 12 halt rein.
Okay.
Und dann, genau, das mache ich jeden Früh und jeden Abend. Genau, also da haben die Kühe feste Melkzeiten bei uns mit so einem Melkstandsystem. Also,
die sind auch schon so weit, dass sie das bei sich auch schon eingelebt hat und wissen Bescheid, ja, dann.
Oder? Ja, ich sag mal, zu 70% wissen sie das eigentlich, aber ich muss sie trotzdem holen. Also die kommen bei uns dann praktisch in den vom großen Stall kommen sie raus in den, so einen Vorwartehof, wo einfach alle Kühe reinkommen. Da stehen sie halt dann drin und von da aus kommen sie dann praktisch in den Melkstand und dann danach, wenn sie fertig sind mit Melken, sind sie wieder im großen Stall. Genau. Oh, also ich muss denen schon sagen, hey Mädels, jetzt geht's los, so ungefähr. Also ganz so selbstständig sind sie dann doch nicht.
Dann stehen sie Schlange, weil der Peter sie melkt und freuen sich.
Genau, so kann man sich das vorstellen. Und anders ist es aber bei einem Melkroboter-Betrieb. Da steht ja der Melkroboter einfach mitten im Stall, mehr oder weniger. Und die Kuh kann eigentlich reingehen, wann sie will. Wenn die gerade Lust hat, zu melken zu gehen, dann geht sie halt. Und ja, da ist es dann auch so, dass sie in der Regel auch von selbst kommt und das dann auch selber checkt, dass sie dahin muss. Ja, und da ist es dann ein bisschen anders, weil da macht ja eben der Roboter und hängt die Kuh dann an Genau, und da überprüft dann der Landwirt eben auch immer wieder jeden frühen Abend oder mittags dann auch, kommt der Landwirt auch auf jeden Fall vorbei und checkt dann auch die Lage, ob alles gut ist, ob alle Kühe gesund sind und so weiter. Also ist nicht so, dass dann der Mensch einfach nicht mehr da ist, sondern der dann genauso noch seine anderen Aufgaben oder Arbeiten halt auch noch.
Ah, okay. Dann kommen wir doch zu unserem Lieblingsthema, und zwar dem Mist. Wo fällt der angefallene Mist hin? Du hast das ja eben schon angesprochen, diese Bodengitter, ne? Ja. Da fällt das einfach rein, und wo fällt das dann hin, und wie kriegt man es da irgendwie wieder raus? Wie muss man sich das vorstellen?
Also
krabbelst du da unten rein? Und
du schiebst dann mit der Hand raus in der Regel. Da gibt es eigentlich
jetzt,
auch,
oder was?
Nein. Gibt es auch zwei verschiedene Systeme. Zum einen das mit den Gittern, was du gerade gesagt hast, ist, also sowas nennt man Spaltenboden. Das sind einfach halt kleine Schlitze im Boden und dieses Kot-Harn-Gemisch, was die Kuh ausscheidet. Ja, fällt da durch. Ja. Ist dann relativ flüssig. Ist auch fließfähig, sage ich mal so.
Schön, dass du da so detailreich drauf eingehst.
Läuft dann durch den Güllekanal eigentlich von selbst in die Güllegrube. Genau. Und in der Güllegrube, die ist dann, steht dann irgendwo außerhalb, da sammelt sich dann das ganze Kot-Harn-Gemisch. Und von da aus wird es dann irgendwann im Laufe des Jahres als Dünger aufs Feld ausgefahren, beziehungsweise kommt in die Biogasanlage, wo es dann eben auch nochmal das Methangas genutzt wird und Strom erzeugt, beziehungsweise Wärme erzeugt wird, was wir eingangs schon beschrieben hatten, was von Biogasanlage, was da alles so passieren kann. Genau, und wie gesagt, einmal gibt es das Thema Spaltenboden, oder es gibt auch so befestigte Böden, wie bei uns zum Beispiel, da ist der Boden halt einfach komplett geschlossen und da fährt so ein fetter Schieber durch, also das ist so ein Teil, so diesen Metallteile, was da einfach die ganze Fläche einfach abschiebt und dann alles, den ganzen, das ganze große Gemenge an Kot-Harn-Gemisch schiebt das aus dem Stall raus.
Wie du das immer so sagst, Kot-Harn-Gemisch.
Und das landet dann irgendwann auch in der Güllegrube bei uns, so wie bei jedem anderen Landwirt in der Regel eben auch.
Also du hast sozusagen nicht diesen Spaltenboden, sondern du hast halt wirklich so ein Dings, wo das dann halt...
Genau, so befestigter Boden, planbefestigt ist der im Endeffekt. Ja. Und dann kommt so ein Schieber, der schiebt das dann runter und dann Servus.
Dann komme ich mal zu der Beleuchtung, ja?
Oh ja.
Viele haben ja so tolle Farblichter zu Hause oder so. Wie sieht das da im Stall aus? Gibt es da spezielle Lampen, Tageslichtlampen? Sind die zeitgeschalten oder musst du manuell das Licht anlassen? Sind es spezielle Lampen, die vielleicht, was weiß ich, fliegen oder sowas anziehen, abhalten? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ist das echt egal? Eine gute Frage. Vergisst man ja doch öfters mal gerade das Thema Licht. Also wäre es nicht so mein erster Gedanke, wenn ich an den Stall denke, aber das ist echt eine gute Frage. Also da hat sich in den letzten Jahren auch extrem viel verändert, seit diese LED-Technik eigentlich so, sagen wir, verhältnismäßig günstig wurde und eigentlich jeder überall eine LED verbaut ist, hat sich da auch einiges getan, weil es einfacher wurde und günstiger wurde, helle Lichter zu installieren. Wir haben in unserem Stall noch relativ viele von diesen Leuchtstoffröhren, die man ja eigentlich auch überall kennt, ne? Also Leuchtstoffröhren sind diese großen langen Lampen mit den Leuchtstoffröhren drin.
Die mal gerne flackern und so.
Ja. Die sind von der Helligkeit natürlich hier nicht so optimal. Haben da auch verhältnismäßig viele drin hängen, aber unser Stall ist halt auch schon von 96. Aber mittlerweile ist es eigentlich schon oft so, dass da einfach LED-Lampen drin hängt und dass man schon möglichst viel Licht, möglichst helles Licht reinbekommen möchte. Es kommt, das Sonnenlicht kommt ja rein, ne? Versucht man ja auch reinzubekommen, so viel wie geht, aber es ist auf jeden Fall auch so, dass mittlerweile das so ist, dass man möglichst helles Farb, also richtig tolles Tageslicht, sagt man ja dann da, reinbekommen möchte. Erstens natürlich für die Kühe, weil denen das auch gefällt. Licht geht ja, ist ja für jeden, kennt ja der Mensch auch, wenn es wo hell ist, da fühlt sich der Mensch wesentlich wohler, als wenn es irgendwo so halbdüster ist. Und dasselbe ist natürlich auch für Menschen, ist das natürlich auch angenehmer, wie ich gerade schon gesagt habe. Und für die Kühe ist es genauso. Die Kühe mögen es natürlich auch lieber, wenn sie ein helles Licht haben. Was das Thema Zeit geschaltet, ist im Sommer natürlich nicht so relevant, weil das ist ja ewig hell. Aber im Winter macht man das mittlerweile auch so, dass man schon guckt, dass man so 12 Stunden lang Licht, helles Licht im Stall eben hat, um auch die Kühe, die in der Zeit, wo sie eben aktiv sind, damit sie da auch eben ihr Licht haben und sich bewegen können. Was immer eigentlich drin ist, ist ein Nachtlicht. Also es ist nie stockduster nachts im Stall, sondern es hängt eigentlich immer ein kleines Licht an verschiedenen Punkten, damit sich die Kühe eben auch nachts orientieren können, weil eine Kuh schläft ja nicht wirklich durch, so wie wir, die schläft ja immer nur relativ kurz und ist dann wieder wach, beziehungsweise hat allgemein nicht so viel Schlafphasen wie wir.
Ist es dann so ein Also nachtlich, was man von zu Hause kennt, was du da in die Steckdose reinsteckst, oder?
Ja,
also
eigentlich kann man sich schon ein bisschen so ähnlich vorstellen, ist ein bisschen größer und ist eben, eben auch zeitgeschaltet, beziehungsweise mit einer Dämmerungsschaltung. Genau, es geht halt an, wenn es draußen dunkel wird und das ist wirklich nur eine Funzel im Endeffekt, aber weiß ja jeder selber, wie es ist, wenn ich nachts ein ganz kleines Licht irgendwo einschalte, wenn es stockduster ist, sieht man schon relativ viel. Und so ist es da auch, genau.
Na, dann werden wir doch mal ein bisschen moderner. Wird der Stall bei dir überwacht? Oder allgemein wird ein Stall überwacht? So Meldungen, ob es zu warm oder kalt ist, ob, was weiß ich, eine Kuh da irgendwie was umhaut oder so?
Das hat sich auch in den letzten Jahren stark verändert. Ist bei mir noch nicht so. Aber was ich vorhin schon angesprochen habe mit diesen, sagen wir, Außenwänden, die ja mittlerweile flexibel sind mit diesen Netzen oder Curtains, also mit diesen Folien, die sind mittlerweile intelligent gesteuert. Also da ist wirklich eine Steueranlage mit drin, die temperaturabhängig das auf- und zu macht, beziehungsweise windabhängig auf- und zu macht. Wenn der Wind zu stark ist, macht sie halt das Windschutznetz hoch. Ja, oder wenn es zu warm oder zu kalt ist, steuert es damit schon das Klima auch im Stall. Und da bekommt man dann auch mal eine Meldung. Also man kann da auch die Temperaturen abfragen und so weiter. Aber gut, an der Temperatur kann man da relativ wenig ändern. Ne? Die Lüfter müssen halt laufen, aber das ist halt so. Im Menschen geht es auch schlecht bei der Hitze und bei der Kuh versucht man halt möglichst alles, das möglichst kühl zu machen. Ansonsten, das Thema Melkroboter natürlich, der komplett eigentlich vernetzt ist mit dem Smartphone vom Landwirt, würde ich jetzt mal sagen. Da kommt dann schon jede Meldung, wenn es der Kuh irgendwie schlecht geht oder wenn die Kuh nicht zum Melken kommt oder wenn irgendwas ist, dann meldet das natürlich das alles an den Landwirt. Was hattest du noch für eine Frage?
Wenn Kameras verwendet oder sowas vielleicht sogar?
Ist mittlerweile auch ganz verbreitet eigentlich, gerade in den Abkalbebuchten, so nennt man das. Also das ist meistens der Wellnessbereich für die Kühe, die zum Kalben sind.
Schmeißt heute mit Begriffen um dich.
Ja, da sind mittlerweile relativ oft eben auch Kameras installiert, um solche IP-Kameras, wo man auch am Handy eben gucken kann, um die Kuh zu beobachten, sie kalbt jetzt dann demnächst, sie bekommt das Kalb und da ist es natürlich eine ganz schwierige Phase bei den Kühen auch, wo viel schief gehen kann, aber in der Regel können die das eigentlich allein. Also wenn die ganzen Umstände passen, muss eigentlich der Landwirt gar nicht dazu helfen. War bei uns auf jeden Fall immer so, wenn die Kuh gekalbt hat, so zu 80% hat die das alleine geschafft und hat niemanden dazu gebraucht. Und das
die Natur
Kalb,
macht das schon.
Genau, so, genau. Ne? Aber es kommt halt immer auch darauf an, wie die Haltungsbedingungen sind. Und umso weniger Stress natürlich die Kuh im Vorfeld hat, beziehungsweise zur Kalbung hat, umso besser wird es natürlich. Aber ja, genau, also so Kameras werden dann doch schon oft eingesetzt. Ja, so würde ich das jetzt mal beschreiben. Genau.
Ja, soweit bin ich mit meinen Fragen einmal durch. Ich weiß nicht, fällt dir noch irgendwas ein?
Ich glaube, so grob haben wir alles mal ein bisschen beschrieben, hoffe ich. Dass man sich auch ein bisschen vorstellen kann, wie es ausschaut.
Ja. Also ich meine, wir gehen ja nochmal auf die Kuh, aufs Futter und Milchprodukte allgemein ein und da kommen vielleicht nochmal ein paar Sachen auch über den Stall oder sowas, die da auch mal wieder drin vorkommen. Aber falls jemand Fragen oder Anregungen dazu hat oder Ergänzungen, gerne her damit.
Genau.
Besucht uns doch auf www.farmcast.de. Kommentare oder Anregungen gerne über unsere E-Mail-Adresse info@farmcast.de. Besucht uns auf Facebook unter Farmcast, der Landwirtschaftspodcast. Auf Instagram farmcast-podcast, da gibt es ein paar Bildchen von Peter und von Mond und Mars und so. Oder auf Twitter farmcast-podcast, unsere Stimme nach außen, so kann man sagen, ne?
Ja.
Eher so Instagram und Twitter sind eher unsere stärkeren.
Ja, genau.
Genau.
Und auf iTunes sind wir natürlich auch unterwegs. Jeder richtige Podcast muss natürlich auf iTunes vertreten sein. Da wäre es schön, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst oder uns eine Bewertung abgebt und ein paar Sterne raushaut.
Ja, der Hinweis sei nochmal gesagt, wegen Nachwuchs kann es zu Verzögerungen von Farmcast kommen, irgendwann mal so.
Genau.
Wir melden uns aber da.
Genau, wir melden auf Twitter und auf Instagram, denke ich mal, können wir auch kurze Meldungen raushauen.
Wir wünschen euch eine schöne Woche, bis zur nächsten Folge.
Das war der Farmcast.
Mit Peter
und Thorsten.